Doop. Doobidoop, doop. Okay. Gut, wir sind im zweiten Korinther 5. Letzte Woche ging das Mikro nicht. Also, weil wir das ja online machen und ich schon möchte, dass das alles durchkommt, lesen wir nur den Text von letzter Woche nochmal. Das war 5 Vers 1. Und ich sag da nur, wir sind letzte Woche gegangen bis Vers 10, glaube ich. Und ich sagte nur grob nochmal ganz kurz, wenn es mir möglich ist, so ein worum es ging. So ein, einfach, dass es normal weitergeht. Also jeder, der dem es langweilig ist, Pech. So, für die meisten wird das eh alles wieder ganz neu sein. So, okay, schon gut. Läuft das? Noch? Ja, gut. Okay. Also Paulus gibt ja hier den Korinthern ein paar Tipps, praktische Tipps. So wie sie Kraft beziehen können aus dem Leben Jesu, wie sie, worauf sie achten sollen. So ein paar Punkte einfach, die wichtig sind. Und der ist ja sehr persönlich, ne? Und offenbart sehr viel von sich persönlich. Also er lebt das, was er für Tipps gibt. Und das ist immer den besten Tipp, den man geben kann, ne? Wenn sich's bewährt hat. Und da muss ich leider hier verteidigen vor manchen Leuten, die in Korinth sitzen. Aber ich mag's, wie er sich verteidigt, ne? Du erfährst dir keinen Namen oder so, wer ein Problem hat oder sonst was. Und er spricht die gar nicht direkt an, sondern er spricht zu denen, die zu ihm stehen, ne? Und er beweist sich und den Heiligen Geist in sich und das Wirken und die Berufung, die er hat von Gott, indem er einfach lebt. So wie Christus gelebt hat im Heiligen Geist. Und das ist sein Zeugnis. Das ist auch das Zeugnis der Apostel, das ist das Zeugnis der Jünger Jesu und das ist auch unser Zeugnis vor Gläubigen und vor Nichtgläubigen in der Welt. Der lebendige Jesus Christus, der in uns lebt. Ne? Ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen. Ich mag den einen Vers im Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Ich mag das. Jesus will sich offenbaren durch uns. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass eine Gemeinde, so wie in Korinth hier, so vom Glauben wegdriften kann. Ne? Sie sind ja nicht abgefallen. Die beten Jesus an. Die sind voller Geistesgaben. Das sieht man im ersten Korintherbrief. Ne? Also die gehen richtig ab. Der Gottesdienst ist richtig lebendig. Also da ist wirklich, alle sind laut, alle wollen ihre Gaben ausschreien und tun es auch. Das ist absolutes Chaos. Ne? So mit der Zungenrede und allem, so in Weissagungen und Prophetien. Also daran liegt es nicht. Also die Gemeinde vom Äußerlichen her ist sehr lebendig und sehr charismatisch, sehr aktiv. Ne? Aber Paulus spricht die Sachen in ihrem Herzen an. Ne? Das ist das Problem bei den Korinthern, dass sie den Respekt vor Gott so verloren haben und vor dem Respekt vor Gottes Wort. Und er kommt hier und er sagt, hey Leute, vielleicht sehe ich nicht so toll aus wie ihr, weil ich komme in Schwachheit. Ja? Und vielleicht seht ihr alle heiliger aus als ich, ja klar. Aber hey, ich kann beweisen, dass ich richtig laufe. Ich kann den Früchten zeigen, dass das Evangelium, das ich verkündige, wahr ist. Und er gibt den Leuten dort Tipps einfach, wie sie ihren Blick wieder auf Jesus kriegen. Und Tipps, wo er denkt, dass es gerade schief läuft, dass sie das vernachlässigen. Also lass uns nochmal 5 Vers 1 lesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus. Nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Nochmal zur Erinnerung, er sagt hier, hey, wir sind Camper. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Erinnert euch dran, dass euer Körper und euer Leben, was das Zelt ist, was ihr hier beschreibt, deine Zeit, deine Entscheidungsmöglichkeiten, dein Guthaben, ne, dein Besitz, deine Möglichkeiten, Talente und Gaben, der Wirkungskreis, den Gott dir gibt, alle Menschen, die da drinnen sind, alle Autorität, die er dir in der Welt gibt, solange du lebst, all das ist dein Zelt. Ne? so ein Du, so ein, der auf der Durchreise ist, aber er sagt so, hey, investiere nicht in dieses Zelt. Weil ein Zelt, wer investiert denn in sein Zelt? Ne? Wenn du Camper bist und Zelten fährst, so, und du hast dein Zelt und es reicht und baust es auf, nicht damit es dort bleibt, um dort anzubauen, ne? Sondern du baust es auf, weil du weißt, und du weißt, ja, ich werde es bald wieder abbauen, weil es dann weitergeht. Ne? So, und der sagt ja, aber guck doch, ihr habt hier eine Zeltwohnung, okay, aber wir sind doch auf dem Weg zu dem Haus, das Gott uns baut. Also investiere lieber in das Haus, in das Reich, das kommt. Ne? Dieser Schatz. So, denn in diesem Zelt, Vers 2, seufzen wir vor Sehnsucht danach, um unsere Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet empfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, wir seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Ich möchte am liebsten schon diesen neuen Körper haben. So, dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott. Der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ne? Unterpfand, nochmal, das griechische Wort ist das gleiche wie Verlobungsring. Ne? Und ich glaube, wenn diese Feuerprobe kommt, dieses große Feuer, von dem man gleich spricht, diese Feuertaufe oder wie du es auch immer nennen magst, ne, dieses Gericht für die Gerechten, so, wo es nicht mehr um Errettung oder um Vergebung geht, um Erlösung, sondern wir kommen auch vom Gericht, so, wo das Feuer kommt und wo all das verbrennt, was nicht zu Gottes Ehre passiert ist in unserem Leben. Und was übrig bleibt, ist all das, was zu Gottes Ehre passiert ist, was in seinem Namen passiert ist, in seinem Willen. All das Gute und das Gerechte. So, ne, und Jesus sagt, sammelt euch Schätze. Sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist ein Befehl. So, er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. So, investiert für dieses Haus, das euch erwartet. So, ne, und nicht das Zeug hier unten. Und das ist schön. Und ich glaube, viele Christen, viele wiedergeborene Menschen kommen da oben an, stehen da und haben nur an sich gedacht, ihr Leben lang, haben nur an ihrem Zelt gebaut. Na, ach, ich will jetzt noch ein kleines Fenster in meinem Zelt haben und noch ein Vordach und noch eine Satellitenschüssel und noch dies und das. Na, und sie gehen ihr Leben lang bepackt und bepackter durchs Leben mit ihren Lasten, wo sie denken, das ist kostbar und wertvoll. Mit dem Gold, das sie sich anhäufen, ne, mit ihren Träumen, die sie sich erfüllen. Und stehen dann da oben nackt. Und all diese Kram, all das, wofür sie gelebt haben und investiert und geliebt und Leidenschaft, all das bleibt da unten. Ist weg. Es wird verbrannt. Und ich glaube, bei vielen wird nur dieser Ring da sein, dieser Unterpfand. Ne? Und du wirst gucken und denken, oh Scheiße, ist ja alles weg hier. Ich bin doch so reich und bepackt hier angekommen, so. Und dann guckst du, ah nee, warte mal hier, ein Aschehaufen. Ich habe einen Ring. So, ein Obdachlos im Himmel, ja. Aber dieser Ring wird reichen. Das ist der Unterpfand. Das Versprechen Gottes für diese Person, ihn zu heiraten. Und wir werden den Ring geben und er wird sagen, ja, okay, hast ein bisschen Reichtum. Ne? Unsere Siegeskrone. Wir müssen da wirklich jeden Tag aufs Neue aufpassen, für was wir investieren. Das sagt Paulus hier. Leute, ihr habt den Blick verloren irgendwie, kommt zurück und erkennt erstmal, was wahrer Reichtum ist. Ne? Und weil ich den Witz so schön fand, ich muss noch mal erzählen, damit er auf Band ist, so, ne, von David. Er ist schuld, wenn er nicht lustig ist. So, ne, ist halt, und ich finde, es passt wirklich perfekt für dieses Bild hier mit dem Zelt. Ne. Dass Karl, ne, ist ein ganz normaler Typ und er lebt und sein ganzes Leben ist er damit beschäftigt, so nach den Schätzen in der Welt zu suchen, ne, nach Gold. Immer mehr. Weil Gold ist hier rar und kostbar. Ne. Und sagt sich, es ist eine gute Investition. So, ne, und der kriegt vom Heiligen Geist gesagt, so, hey, du wirst bald zu mir kommen. Ne? Also pack deine letzten Sachen, mach dein Ding, so, und bald bist du bei mir. Ne? Und er kommt und er nimmt, geht in seine Schatzkammer und nimmt sich alles Gold, was er nur finden kann, steckt sich alles rein, und das T-Shirt, und die Hosen, in allen möglichen Dingen, und nimmt noch ein Gepäck mit, so, und jetzt kommt er an, und das ist so schwer, ne, und sein ganzer Reichtum, den er sein Leben lang hat, so, und er stirbt vor Petrus, was Quatsch ist, ne, so, und Petrus steht nicht an einem Tor, so, aber ist egal, so, steht vor Petrus, ne, und Petrus steht da mit dem Schlüssel vorm Tor, so, und sagt, hey Karl, grüß dich. Da bist du ja eigentlich, so, ne? Und Karl steht da, total bepackt mit seinem Gold, schwitzend. Hey Petrus, grüß dich. So, darf ich denn jetzt rein? Ja, klar, komm rein, so, ne? Ach Karl, ja, was machst du mit den ganzen Steinen da? Ne? Wer das nicht versteht, im Himmel sind die Straßen aus Gold. Das sind Steine. Das ist nichts wert. Das ist billig. Wir benutzen hier das Billigste, was da ist, um unsere Straßen zu machen. Und ich glaube, das Bild bedeutet das, Straßen aus Gold. Weil ich habe mich immer gefragt, warum Straßen aus Gold? Verstehe ich nicht. Es ist total hässlich. Rutscht aus, ist kalt. Wenn die Sonne drauf scheint, wird es heiß. Warum gerade Gold? Ist total weich. Hast nur Kratzer. Aber das ist eben, weil das, was hier unten so wertvoll und kostbar ist, ist da oben nichts. Da sind ganz neue Schätze, die wir überhaupt nicht verstehen und erkennen. Und deswegen sagt Jesus, sammelt ja Schätze im Himmel und nicht hier unten auf Erden. Weil das hier unten ist alles Müll. Das fressen die Maden, das frisst der Rost. Das ist nichts. Dein ganzes Leben baust du drum und hängelst danach in die ganze Welt, tut's ja. Aber Jesus sagt, hey, ihr seid von Neuem geboren. Richtet euren Blick anders aus, weil es gibt was viel Kostbares, was die Ewigkeit überlebt. Und das ist nicht Gold und nicht Edelsteine und nicht Macht oder sonst irgendwas. Ja. Lassen wir noch den Rest zu lesen, Vers 6. Darum sind wir alle Zeit getrost und wir wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wir wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern, daheim zu sein, bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder sei es böse. Ja. Noch ein wichtiger Punkt, den Paulus hier der Gemeinde gibt, und er sagt, guckt weg von der Zeit, von dem Physischen, guckt auf das Unendliche, auf die Ewigkeit. Sucht und freut euch, nach Hause zu kommen. Wünscht euch, dass Jesus kommt, damit alles erledigt ist. Im Grunde wünscht ihr zu sterben von diesem leiblichen Zelt, um dieses Neue zu bekommen, dieses neue Zelt. Es ist kein Fehler, sondern es ist kostbar und es gibt uns Kraft. Ne? Und wer seinen Blick, und ich kenne viele Christen, die haben Angst davor, zu sagen, oh Jesus, komm bald. Oder Angst davor zu sagen, ich bin froh, wenn ich sterbe, weil dann bin ich bei Gott. Ne? Weil sie denken, das kann man nicht sagen, als Mensch. Aber das ist eine Lüge und Torheit. Paulus sagt hier und gibt den Tipp dazu, hey Leute, guck doch mal uns an, wir erwarten unser Zuhause, weil wir hier nicht zu Hause sind. Und jeder Christ, der nicht auf Jesus Christus wartet, mit Leidenschaft und wirklich mit Wollen und Glauben, der ist hier unten mit seinem Blick. Weil wir bauen nicht für hier und wir leben nicht für hier, sondern für das, was kommt. Jeder, der schon mal auf Reisen war länger, der weiß, wie es ist, wenn man sich sehnt, nach Hause zu kommen. Ja. Jeder, der kein Zuhause hatte für eine Zeit lang oder keinen Ort, wo er sagt, hier fühle ich mich zu Hause, der weiß, wie es ist, wenn die Seele schreit und sucht nach Zuhause. Ja. Wo man einfach die Tür aufmacht und dann ist man da. Wo man die Tür zuschließt und man weiß, oh, jetzt habe ich Ruhe und Frieden. Wo Leute sind, die auf einen warten und sich freuen. Ja. Zuhause ist was, wo wir Menschen hingehören. Und hier ist es nicht. Und ich freue mich drauf, dass ich glauben darf, dass Jesus Christus, dass der Vater, dass die Heiligen, dass Jesus dasteht und wartet und sich freut, wenn ich nach Hause komme. Dass Gott selber, der Schöpfer, wartet, dass ich nach Hause komme und er mich empfängt mit offenen Armen. Weil nicht mehr meine Gerechtigkeit, sondern Jesus gerecht ist. Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft nicht erwähnt wird im heutigen Christentum leider. Aber in den alten Predigten kannst du es noch finden, in den alten Büchern, in den alten Chorälen kannst du das finden, die ja fast eine Predigt sind. Ne? Du kannst den Psalm finden, du kannst den Gottes Wort finden. Gottesfurcht. Ganz wichtiger Punkt, Sprüche sagt, in der Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Ne? Und diese Furcht ist nicht diese Angst, dass Gott mich schlägt oder dass Gott mich tötet oder dass Gott mich vielleicht doch nicht will, sondern die Furcht des Herrn ist dass ich Respekt habe, weil er der Schöpfer ist, weil er König ist, über alle Könige, weil er die ganze Welt, das Universum, alles, was existiert, auch sein Reich mit den Engeln und so, weil er weiß, wie groß das ist, so ein, weißt du, weil er alles in seiner Hand hält, so ein, allein deswegen muss ich ihn fürchten, muss ich auf die Knie gehen, so ein, Mose war ein Freund Gottes und trotzdem ist er auf die Knie gegangen, als Gott kam, hat sich nicht getraut, ihn anzugucken, so ein, weißt du, er ist dieser große, erhabene Gott, der Schöpfer von allem. So ein, weißt du, Paulus sagt, die Leute, guckt, wie ihr umgeht mit Gott. Wir haben Angst vor Gott. Und deswegen, aus dieser Furcht heraus, weil er der ist, der er ist, erzählen wir jeden, den wir nur können, von ihm. So. Und hier sind zwei Punkte, warum, wovor sie sich fürchten. Einmal, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber, auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Einmal die Ehrfurcht davor, dass das große Gericht kommt, das hat er gerade angesprochen davor. Dass die Ehrfurcht davor, dass wirklich die Zeit bald aus ist und alle Menschen, die wir kennen, vor Gericht stehen werden, ob sie gläubig sind oder nicht. Dass alle Menschen, die nichts haben, womit sie bezahlen können, die keinen Ring haben, keinen neuen Bund mit dem Schöpfer, so, dass die an den Ort kommen, ewig, wo Gott nicht existiert, wo Gott nicht ist. So, das ist die wahre Hölle. Die Hölle ist nicht, weil es dunkel ist und heiß, so, sondern die Hölle ist, dass Gott da nicht ist, weil dafür ist der Mensch gemacht, für Gott. Und an dem Ort wird man ewig nicht mehr die Chance haben, mit seinem Schöpfer zusammenzuleben. Das ist die Hölle. Ewig nicht zu Hause sein, ewig allein zu sein, ewig keine Hoffnung, keinen Glauben, nichts zu haben, ewig verzweifelt zu sein, das ist Qualen, das ist Zähneknirschen, das ist, warum man winselt und kreischt. Ich will nicht wissen, wie die Hölle wirklich dann ist. Aber ich wünschte da niemanden rein und ich war mein schlimmsten Feind. Und Gott sagt, ich bin zu fürchten, denn ich bin ein Richter. Und der Schöpfer ist zornig auf seine Schöpfung. Warum? Weil die Schöpfung gesagt hat, dich will ich nicht als Gott. Ich bin mein eigener Gott jetzt. Ich mache, was ich will. Punkt. Aber wir wissen auch, dass Gottes Wort sagt, jedes Knie, ob er nett war oder nicht, ob er versucht hat oder sie immer Gutes zu tun oder nur Böses, ist egal. Ob jemand bereut, dass er sich gegen Gott entschieden hat oder nicht, ist egal. Jedes Knie wird sich beugen vor Gott. Ob es hier ein großer König, Kaiser, Bundespräsident oder sonst was war, oder nur der kleine Horst von nebenan, ist total egal. Jedes Knie wird sich einfach nur beugen und verneigen. Und da wird vom Gerichtssaal wird vorgelesen, siehst du in der Offenbarung, jeden persönlich wo Gott abgelehnt hat, wo er gesündigt hat, wo er sich nicht zu Gott gewendet hat, sondern entgegengesetzt. Und ich glaube, vor diesem Gericht wird es ruhig sein. So still und so leise. Ich glaube, da wird es kein einziges Ton geben, außer die Stimme Gottes. Da wird niemand sich erheben und anfangen, mit Gott zu diskutieren. Warum? Weil da sieht man, wie mächtig er wirklich ist und da ist einfach nur noch Respekt. Und er sagt, hey, davor fürchte ich mich. Und aus dieser Furcht heraus, aus dieser Ehrfurcht, aus diesem Respekt vor dem Gericht, weil Gott gerecht ist und es muss gerichtet werden, ansonsten ist die Sünde ewig, muss ich allen erzählen, solange es noch geht. Das ist Erkenntnis und Weisheit, dass man den Blick dafür hat, dass wirklich die Menschen verloren gehen und dass es einen auch tangiert, dass es einen auch was angeht. Und die zweite Sache, die Furcht, die persönliche Furcht vor Gott, da wird es intimer, die er hier anspricht. Das hat er davor gesagt, dieses Gericht, den Respekt und die Furcht davor, vor das Gericht, das wirklich kommt, auch für mich persönlich. Weil mich wird es interessieren, auch wenn es jetzt nicht wird, mich wird es interessieren, wie viel Schätze ich dann habe im Himmel. Und er sagt dir, hey, allein aus dieser Ehrfurcht vor Gott möchte ich dienen und alles geben und meinen Blick nach oben auf die Ewigkeit halten. Weißt du, das ist wichtig. Wir sind nicht nur Prinzessinnen, die sich schön schminken können und sich freuen können, so, dass wir errettet sind, so, ne? Sondern wir haben nicht nur unseren Papa und nicht nur unseren Freund, wie Jesus sich nennt, und unser Bruder, sondern so, wir sollten auch lernen, gottesfürchtig zu sein, mit Respekt vor unserem Schöpfer zu treten und vor unserem Papa und Vater, ne? Und das ist wichtig. Du merkst es, wie viel Respekt du hast in deinem Gebet mit ihm. Oder im Gehorsam für Dinge, die er anspricht. Wie gehorsam bist du? Du merkst den Respekt, wie sehr drehst und baust du nur dein Leben, um dich zu verwirklichen, um deine Wünsche zu erfüllen. Und je weniger Respekt du hast vor Gott, desto mehr tust du deinen Dingen. Ich sehe das bei meinen Kindern richtig gut. Ich bin nicht nur ihr Vater. Ich bin auch ihr Papa und da bin ich echt froh, weil ich hatte nie einen Papa. Ein Papa ist jemand, an dem man auch kuschelt, ne? Bei dem man sich auch wohlfühlt, so und geliebt. Ein Vater ist der, der die Regeln gibt und der die Regeln durchsetzt und bestraft, ne? Auch gut, weil das ist Liebe, dass ich das Beste für mein Kind will. Aber ja, ich darf noch mehr sein als Vater, ich darf auch Papa sein, ne? Und so sagt Jesus uns, ja, wir dürfen unseren Vater, unseren himmlischen Vater im Himmel, auch Papa nennen, weil er uns mag und weil er Gemeinschaft will mit uns, nicht nur Regeln und das Beste für uns, sondern er möchte auch Zeit mit uns. Und das ist gut. Aber ich merke das manchmal mit meinen Kindern, wenn das Papa zu groß wird, ne, dieses Freund, diese Gemeinschaft, ne, dann verlieren sie den Respekt, die Ehrfurcht, die Furcht vor mir, ne? Und machen weiter, was sie wollen, obwohl ich sage, hey, hört auf jetzt, hört auf zu streiten oder hey, hör auf, das zu sagen, ne? Aber die sind noch in dem Papa-Modus und dann machen sie einfach weiter, ne? Noch übertriebener, so, oder werden frech. Und dann werde ich wieder Vater, weil dann habe ich eine andere Stimme und ein anderes Gesicht und sage, du hörst jetzt auf. Und auf einmal merkst du, wie die Augen groß werden und wo Ruhe ist wieder. Da ist wieder die Furcht da von mir. Nicht die Furcht, die Angst, sondern die Ehrfurcht, der Respekt, ne? Weil ich bin auch Vater. Und das war ein Problem bei den Korinthern. Die sind irgendwie in dem Papa-Modus geblieben. Und hier kommt Paulus und er sagt, hey, wir haben Ehrfurcht, wir haben Respekt vor unserem Gott und Schöpfer. Und das ist wichtig. Respekt ist wichtig. Wenn ich die Kinder im Kindergarten sehe, dann wie die mit Erwachsenen reden, die treten die Lehrer dort. Das hätte es bei mir damals nicht gegeben. Hätten wir unsere Lehrer oder unsere Erzieher getreten oder angespuckt oder beleidigt, so, und das war's. So, da war Respekt. Aber heute sind die durch die sozialen Gedanken so runtergemopst, dass die sich treten lassen müssen und bespucken lassen, beschimpfen, die dürfen nichts machen, weil das darf man ja nicht. Irgendwie jetzt was dagegen sagen. So, ne? Aber zum Glück gibt's noch gute Erzieher, die machen trotzdem, hey, du lässt das. So, ne? Respekt ist sehr wichtig, um geistlich zu wachsen, um sein Leben auch in den Griff zu kriegen. Und ich bin froh, dass Gott uns demütigt manchmal. Weil wenn ich mich erhöhe, dann bin ich dankbar dafür, dass Gott seine Wege hat, mir wieder zu zeigen, so ein, hey Stefan, nein, du gehst jetzt nicht deinen Weg. Ob ich es dir erkläre oder nicht, ist dir egal. Ich bin Vater und ich sag nein, weil ich weiß, dass es nicht gut für dich ist. Und wenn ich nicht höre und stur bleibe, dann lässt du mich meinen Weg gehen und dann trage ich meine Konsequenzen und die sind manchmal sehr teuer, und sehr schwer zu tragen, aber ich weiß auch, in dem Fall ist der Vater da und der holt mich wieder raus, weil er mich liebt. Lass uns weiterlesen. Vers 12. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Und sagt ihr zu den Leuten, die noch Respekt haben vor Gott und sich davor scheuen, irgendwie was anderes zu machen, als er sagt in seinem Wort. Sagt so, hey, schämt euch nicht für uns, weil wir das Leben, was Jesus predigt und weil wir das Leben, was Gott und sagt in seinem Wort so, sondern rühmt euch lieber dafür. So, rühmt euch lieber dafür, so, dass weil ihr an uns die Frucht seht und seht, dass der Sieg ist. So, rühmt euch vor den Leuten, die keinen Respekt mehr vor Gott haben und aus ihm machen, was ihnen gefällt. So, die nur sich des Äußeren rühmen. Guck mal, wie toll wir aussehen. Guck mal, wie schön es ist. Guck mal, wie gut sich das anfühlt. Muss nicht, kann noch nicht schlecht sein. Aber ihr Herz ist weg von Gott. So. Denn wenn je außer, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Ich denke mal, das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, dass die Leute hier, von denen er gerade redet, ne, so ein, dass die halt sagen, ey, der Paul ist viel zu extrem, so ein voll der Jesus-Freak, so, und guck dir den mal an, so krass muss man doch gar nicht gehen mit Gott, so, ne, so, oder so genau muss man es ja echt nicht nehmen, ey, verzichtet auf alles, so, das kann ja nun wirklich nicht Jesus' Wille sein, dass der da leidet und so, na, mit dem Evangelium und so, schön und gut, so, aber alles muss ich ja jetzt, mir reicht das, was mir gefällt, und das nehme ich, ne, hey, ich bin religiös, ich glaube an Gott, ich bin ein guter Christ. Ne? Und ich bete und ich komme zum Gottesdienst und ich mache mein Ding. Ich bezahle sogar meine 10%. So ein, oder wie viel auch immer. So ein, was ein, und ich komme auch zu Gott und ich frage ihn und ich bitte ihn und ich empfange auch. Ne? Aber das reicht dann auch Gott. Okay, ich möchte nicht, dass du noch weiter mein Leben sprichst. So, ja? So ein, ich möchte von dir haben, und ich möchte den Trost, so, aber hey, das reicht. Okay? Den Rest kriege ich selber hin. So, ja. Weißt du, und Paulus sagt ja, ja, okay, dann sind wir halt für die Leute zu extrem. Na und? So, für euch nicht. So, weil es ist besser, mit dem Herzen zu folgen und zu lieben und für nach außen hin falsch zu wirken, so im Endeffekt, wenn man dann vorm Richter steht, so als äußerlich glücklich zu sein, so, aber innerlich total zu fressen vom Magen und vom Tod. Und im Endeffekt oben zu stehen und sich mitzubeugen mit Kopf nach unten, um das Urteil zu empfangen. So, das ist ein Respekt und Ehre. Gott. Und ich höre da jetzt auf, so, sonst wird es zu lange, denke ich. Lass uns beten. Ja, ja. Ich möchte auch die Furcht lernen vor dir, Herr, die Ehrfurcht. Weil ja, du bist der, da du bist, so. Wer sollte dich ermahnen, dich korrigieren? Wer sollte dich in Frage stellen? Ja, wer bin ich, dass ich nur einen Teil von dir mir trauen könnte, zu bezweifeln? So. Ja, du bist der große König, du bist der große Chef, du bist der, der alles gemacht hat und der alles wegnehmen kann, wenn er will. Aber ich danke, dass du uns willst, mich willst. Und ja, und mein Fleisch ist schwach, das sehe ich jeden Tag aufs Neue. Und das ist kein neuer Kampf. So, und ich bezweifle, dass der leichter wird, je älter ich werde. Ja, aber allein aus der Ehrfurcht vor dir möchte ich meinen Weg so gerade wie möglich gehen. Und auch als Dank natürlich, weil du für mich gestorben bist, weil ich durch dich Leben empfangen habe. Nicht mehr von dieser Welt bin, aber auch allein, weil du Gott bist. Ja. Ich danke, dass du ein Gott der Liebe bist und der Gnade, aber ich danke dir auch, dass du ein gerechter Gott bist. So. Ja, dass du auch urteilen wirst und richten wirst, so dass ja, das Ungerechte verurteilt wird und nur das Gerechte bleibt. Ich freue mich auf mein Zuhause, wo ich nichts Ungerechtes, nichts Böses mehr finden werde. Muss ein himmlischer Ort sein. Ich weiß nicht wie. Aber ich freue mich drauf, nach Hause zu kommen. Und ja, oft fühle ich mich hier in der Welt nicht zu Hause. Selten. So. Aber ich halte durch, weil ich weiß, dass ich nach Hause komme. Und ich bin auf dem Weg und es ist bald soweit. Und ja, ich freue mich auf zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, im Grunde sind wir alles Flüchtlinge. Aber ich danke dir, dass du für uns ein Zuhause baust und nicht ein Lager. Also bitte gib uns Kraft und hilf uns immer wieder auf dich zu sehen, auf die Ewigkeit, so dass es hier unten einfach weniger wird und dann Gewicht verliert. Ja. Hilf uns bitte, weil ohne dich sehe ich da keine Chance. Und ich bitte dich für jeden, der zu viel Schrott in seinem Zelt hat und das mitschleppt. So, bitte ich, dass du das offenbarst, dass du in die Leben persönlich redest, dass du die Augen dafür aufmachst, dass einfach jeder sieht, was zu viel Ballast ist, was unnötig ist, was keinen Wert hat für die Ewigkeit. Ja, so dass wir da nur die Last haben, die du uns auflegst. Ja, und bitte hilf uns einfach. Du weißt, was jeden hier gerade beschäftigt und bremst. Ich danke dir. Amen.